Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Rollt bei mir heißt das gerade veröffentlichte autobiografische Buch eines Künstlers, der darin auch Ausdrücke verwendet wie mit dem falschen Rad aufgestanden oder ich bin ein Mensch mit Rotationshintergrund. Wer sich's noch nicht gedacht hat, der Künstler sitzt im Rollstuhl und zwar zum Gespräch jetzt in einem Studio in Hannover. Und wer es ist, das verrät er jetzt selbst in einem kurzen Steckbrief. Schönen guten Tag und Ihr Name bitte.
Hallöchen, ja, ich bin der Tan Chala, das G ist stumm und ich bin 39 Jahre alt, geboren und wohnhaft in Hildesheim. Ja, beruflich Doppelpunkt und haben Sie 10 Minuten Zeit? Oder?
Ja, vielleicht knapp. Jetzt sind Sie schon so ausführlich, ich hätte all das auch abgefragt, aber ist ja nicht schlimm, dann erzählen Sie mal weiter.
Okay, super.
Beruflich Doppelpunkt.
Ja, super, ja, also ganz, ganz ursprünglich hat alles angefangen als Werbekaufmann und bin dann aufgrund des schleichenden Prozesses der Behinderung, also ich bin schleichend in den Rollstuhl ja gekommen, ist es so, dass ich dann irgendwann den Job aufgegeben habe, bin dann zum Rollstuhlbasketball gekommen, habe dann ein bisschen modeln dürfen und bin dann weiter als Coach unterwegs gewesen mit Seminaren und Motivationskursen, was mich dann letztendlich auch zu der Comedy geführt hat, die ich heute ja hauptberuflich mache.
Das wollen wir gleich noch mal ein bisschen weiter aufdröseln, wie das alles so gegangen ist. 1-2 Punkte noch zu meinem kurzen Steckbrief, den Sie mir mehr oder weniger aus der Hand genommen haben, wäre Follower auf Instagram. Wissen Sie das aktuell?
Oh ja, Instagram ist tatsächlich 14,9, aber wer zählt schon?
Wieso, ist das zu viel oder zu wenig?
Nee, ich finde das mal so lustig, weil viele immer dann sagen, ja, ich weiß es gar nicht, ich glaube es sind 15.328, aber so ungefähr, ne?
Okay.
Nee, und ja, es ist, man hat das schon man schaut schon täglich, ja.
Und wie viele auf Facebook Ihnen folgen, haben Sie dann auch so in etwa im Blick?
Ich glaube, es sind 20.007.
Ich glaube, es sind in etwa 20.007.
Genau. Schön.
Der Weg zur Bühne, Sie haben es nur ganz kurz jetzt angerissen, was Sie alles vorher schon gemacht haben als Comedian, ist schwer und hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Richtige Zeit, richtiger Ort, richtige Personen, passender Humor, auch Online-Aufmerksamkeit und so weiter. Wie sind Sie dahin gekommen?
Ja, das war tatsächlich wirklich ein Weg, der total zufällig sich irgendwie ergeben hat. Also es hat wirklich angefangen mit dem Basketball irgendwo und da hat mal dann der Mannschaftsfotograf gesagt, ja, hier bei den Einzelporträts, kommt ganz gut rüber. Hast du denn nicht Bock, irgendwie mal so ein Einzelfotosession irgendwie zu machen? Und habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann bin ich da zu dem ins Studio und hat er gesagt, ja, dürfte ich mit dem Bild so bei so einem Wettbewerb machen? Das war so ein Newcomer-Wettbewerb und dann hat er mit diesem Bild von mir, wo ich halt im Rollstuhl sitze und die Arme so ein bisschen ausbreite, hat er das tatsächlich gewonnen, diesen Wettbewerb. Und dann ging das tatsächlich so ein bisschen die Runde und bis dann halt irgendwann tatsächlich sogar mal ein Veranstalter von der Berlin Fashion Week aufmerksam wurde und gesagt hat, hast du nicht irgendwie hier Bock, meine Klamotten vorzustellen? Habe ich gesagt, wie stellen Sie sich das vor? Soll ich da auf dem Catwalk rumfahren? Und dann auf diesem schmalen Steg da und hat gesagt, ja, wir können das jetzt hier nicht umbauen, aber wir können ja mal trainieren und mal gucken, ob du an den schlanken Models vorbeifahren kannst sozusagen. Und das war dann halt natürlich, ja, schon ein großer Schritt, wenn man es so sagen kann, als Rollstuhlfahrer. Aber es war halt wirklich eine schöne Sache, dass man da eine gewisse, ja, so eine Message auch senden konnte und sagen konnte, hey, man muss nicht immer perfekt sein, gerade nicht in einer Welt, die aus Perfektion besteht, die ja die Modelwelt sicherlich ist. Und da hat sich dann das auch ergeben, dass ich dann auch mal an Firmen und an Schulen war und auch mal Workshops geben durfte zum Thema Rollstuhlbasketball und Motivation generell. Und
Sie haben übrigens aber auch mal Klimmzüge gemacht, ne? Klimmzüge im Rollstuhl, mit dem Rollstuhl.
Ja, stimmt. Das hat da so ein bisschen.
Das gab es auch noch mit auf dem Weg zur Popularität.
Ja, das durfte ich mal tatsächlich bei der Bülent Ceylan-Show auf RTL mal zeigen. Da hat er mich mal eingeladen und der hatte so eine Rubrik, die nannte sich, glaube ich, Tolle Türken. Und das war großartig. Da durfte ich dann mit Kaya Jana und mit Bülent Ceylan zusammen, habe ich diese Klimmzüge gemacht, wo ich sehr froh drüber war, weil in den Proben lief alles gut und dann kam die Aufregung natürlich, als es dann richtig losging. Das Herz hat also gepumpt ohne Ende und ich dachte mir so, um Gottes Willen, jetzt muss ich noch 10 Klimmzüge machen. Die sind dann zum Glück dann auch, das hat dann geklappt und mir wurden danach keine Fragen mehr gestellt und ich war so froh darüber, weil ich hatte überhaupt keine Luft
keine
mehr.
Keine Luft mehr, ja,
absolut,
dachte ich mir.
Absolut. Ich habe gegrinst und gelacht und getan, als wenn das alles ganz locker war, aber hätte er mir eine Frage gestellt, ich hätte gesagt, wir müssen eine kurze Pause machen, sorry.
Ja. Okay, aber ich unterbrach Sie, ja. Dann Basketball, Rollstuhlbasketball, Aufklärungsunterricht, Motivationsunterricht, auch in Schulen und so weiter?
Genau, und dann war das so, dass ich dann an Schulen war und mit überwiegend nicht behinderten Kindern Rollstuhlbasketball gespielt habe. Also das war dann quasi so eine Art neue Sporterfahrung, ne? Nicht immer nur Fußball und Brennball und was es immer in den Schulen gab, sondern dann musste man mal eine neue Perspektive kennenlernen. Das war ein großer Erfolg, so sehr, dass tatsächlich dann auch mal andere Firmen, Institutionen nachgefragt haben. Die haben gesagt, ja, Herr Schaller, wir haben zwar keine Rollstühle, wir haben auch keine Halle, wir haben auch keinen Basketball. Können Sie denn trotzdem vorbeikommen? Ich sage, na gut, dann ist aber eher schlecht mit Rollstuhlbasketball. Und dann bin ich dann trotzdem hin und habe echt nur rein theoretisch quasi erzählt aus meinem Leben und habe dort dann festgestellt, weil diese Termine häuften sich dann tatsächlich auch, dass es halt ein reiner Seminar, reine Vorträge waren und da habe ich festgestellt, ja, so mit Humor kann man die Leute sehr gut abholen und habe dann die lustigen Stellen in meinem Leben tatsächlich immer weit in den Vordergrund gestellt und weil ich das Gefühl hatte, dass das am besten ankam. Also Humor ist halt eine sehr schöne Sprache, um so ein sensibles Thema zu transportieren.
Mhm.
Und dann war es tatsächlich so, dass irgendwann mal nach so einem Seminar ein Teilnehmer zu mir kam und gesagt hat, Mensch, Herr Schaller, das war ja wie Comedy, ne? Das war total unterhaltsam. Wir dachten, jetzt kommt hier so ein leicht unterhaltsamer Inklusionsvortrag. Das habe ich öfter mal gehört. Und dann habe ich wirklich ganz naiv mal gegoogelt, also habe geschaut, gibt es hier irgendwie eine Agentur, macht das schon irgendjemand? Also gibt es einen Rollstuhlfahrer, der Comedy macht? Und dann habe ich da angerufen bei einer Agentur, mit der ich heute auch noch zusammenarbeite, hatte gleich den Chef am Telefon, das wusste ich nicht. Habe dann gesagt, hallo, hier ist Herr Tann aus Hildesheim und ich bin Rollstuhlfahrer und will Stand-up machen. So 5 Sekunden lang Ruhe am Telefon, er angefangen zu lachen, ich angefangen zu lachen und hat gesagt, ja, da haben wir ja schon den ersten Gag. Komm, wir treffen uns morgen mal. Und so ging das Ganze los.
Genau. So ging, aber dann mussten Sie schon auch eine kleine Ochsentour noch machen. Ne? Dann ging ja nicht alles direkt auf die ganz großen Bühnen, sondern Sie mussten dann auch irgendwie Mixed Shows und Open Mic Veranstaltungen sich auch durchkämpfen, oder?
Absolut. Also ich habe da durch das Alleinstellungsmerkmal Rollstuhl jetzt keine großen Vorteile gehabt. Ich hatte halt das Glück, dass ich gleich am Anfang, das nannte sich Desimos Spezialclub, das war mein allererster Auftritt bei Desimo in Hannover. Da saßen gleich irgendwie 350 Leute. Und ich wurde halt angekündigt mit, ich habe da noch jemanden, der tritt heute zum ersten Mal auf und ich habe ihm ein paar Minuten gegeben und das fand ich halt super, weil er noch nichts von mir gesehen hat. Es gab ja kein Videomaterial und gar nichts. Und man hat gemerkt, dass die Leute natürlich keine große Erwartungshaltung hatten, weil vor mir war ein Konrad Stöckel, der mittlerweile sehr bekannt ist, das ist dieser verrückte Professor, der oft im Fernsehen ist. Nach mir kam Ingo Oschmann, also ich war irgendwie so im Sandwich der Profis. Und diese Lockerheit, die die Leute mir gegenüber aufgebracht haben, weil die halt einfach gesagt haben, naja gut, mal gucken, da wird jetzt wahrscheinlich nicht so lustig sein und hat mir sehr viel Sicherheit gegeben und tatsächlich war das ein sehr, sehr toller Auftritt, der dann sehr gut geklappt hat und das hat mir natürlich eine große Motivation auch für die zukünftigen Shows gegeben.
Meinen Sie, dass die Leute weniger von Ihnen erwartet haben, weil Sie im Rollstuhl sitzen?
Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es war tatsächlich aufgrund dessen, dass sie wussten, das ist jetzt der erste Auftritt.
Ach so,
und ich durfte mal so nebenbei so ein bisschen zeigen, ob ich lustig bin. Was mir bis heute nach wie vor immer noch so peinlich war an diesem Auftritt, ist, das kann man nämlich auch auf YouTube tatsächlich sehen, dass ich meine Bierflasche, ich war so aufgeregt, ich habe die zwischen meine Beine geklemmt, weil die Rampe so hoch war und mich wurde so ein bisschen hochgeschoben und ich habe die vergessen, vorher wegzutun. Und ich hatte quasi meine Bierflasche mit auf der Bühne und habe dann gemerkt, oh, die Leute lachen und ich wurde immer lockerer und durch diese Lockerheit habe ich es auch noch gebracht, aus dieser Flasche Bier zu trinken, wo meine Agentur später gesagt hat, super erster Auftritt, aber eine kleine Kritik, nie wieder mit dem Bier auf die Bühne bitte. Ja, und ich dachte, okay gut, das war mir so unangenehm, aber es war halt tatsächlich, hat ganz gut gepasst zu der lockeren Art, dass man dann halt auch ein Bier trinken konnte dazu, ja.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Themen wie eine Behinderung oder Unzulänglichkeit oder Krankheit oder wie auch immer zum Thema zu machen in der Comedy fast sowas wie ein kleiner Trend ist. Im Sinne von, ich denke an Nico Semsrott oder Helene Bockhorst oder Tobi Katze, das sind alles drei Leute, die Depressionen, die sie selbst erlebt haben oder noch drin sind zum Teil, als Thema vom Kabarett, von ihren Programmen machen, beziehungsweise Comedy-Programmen. Um Depressionen geht es bei Ihnen jetzt nicht, obwohl Sie die auch durchleiden mussten, wie ich in Ihrem Buch gelesen habe. Haben Sie das Gefühl, dass so ein bisschen auch die Zeit der Tabus vorbei ist? So nach dem Motto, vielleicht vor 15, 20 Jahren oder so hätten Leute gesagt, nee, sowas möchte ich auf der Bühne nicht sehen oder nicht hören. Thema Unzulänglichkeiten, Handicaps, Behinderungen, Krankheiten, wie auch immer, das gehört da nicht hin. Wir wollen einfach nur ablachen und nicht über sowas.
Man merkt schon, dass eine gewisse Offenheit da ist und gerade auch im Kabarettbereich, wo ja auch sehr viel Gesellschaftskritisches behandelt wird, was ich sehr gut finde, wo man halt auch mal Passagen hat, wo man eben nicht nur die ganze Zeit lachen muss. Ich glaube, auch wenn ich selber mich in die Rolle des Zuschauers versetze und in eine Soloshow gehe, wo es 90 Minuten lang einen Künstler präsentiert, dann wäre es auch sehr anstrengend, die ganze Zeit lachen zu müssen. Mhm. Aber wenn man es schafft, solche sensiblen Themen humorvoll und halt auch charmant rüberzubringen, und das ist, glaube ich, die Kunst des Ganzen, wenn man dem Zuschauer zeigt, ich weiß, wovon ich hier spreche. Also ich werde natürlich auch oft gefragt, darf man überhaupt über sowas reden? Und ich persönlich würde zum Beispiel niemals über ein Thema sprechen, wo ich überhaupt keine Berührung habe. Und das nehme ich auch anderen Künstlern nicht ab, wenn die jetzt über Behinderung sprechen, wo ich denke, was hast du denn damit zu tun? Und wenn die jetzt nur nebenbei sagen, ja, ich kenne einen, den habe ich mal gesehen, dann finde ich das jetzt auch im weitesten Sinne nicht unbedingt lustig. Aber wenn ich als Zuschauer merke, da ist eine Verbindung da zu dem Thema, dann nehme ich es ihm auch ab und dann lache ich auch. Weil Lachen ist ja jetzt nicht nur ein Reflex, wenn man sagt, ich finde es lustig, sondern ist ja auch eine Art von Sicherheit dann, was man verspürt. Und das ist auf der Bühne genauso wie im Alltag. Also Leute haben natürlich auch eine gewisse Unsicherheit mit dem Thema. Wenn sie jetzt einen Rollstuhlfahrer in meinem Fall sehen, wissen die vielleicht erstmal gar nicht, oh, wie gehe ich damit um? Wie ist der? Ist der locker? Ist der vielleicht eher so ein bisschen angespannt? Braucht der Hilfe? Und wenn man dem gegenüber tritt und zeigt, hier, ich komme damit gut klar, dann ist das auf der Bühne genau dasselbe wie im Alltag. Dann hat man so eine gewisse gegenseitige Lockerheit und ich merke dann natürlich auch meinem Gegenüber an, der kommt damit gut klar. Und ich glaube, das haben viele verstanden und deswegen geht gerade dieser Trend, und ich hoffe, es bleibt kein Trend, sondern es wird zur Normalität, auch über Themen zu sprechen, die vielleicht vorher eher tabu waren.
Ich finde das ganz interessant, weil ich auch daran denken musste, dass vor kurzem ein Künstler, Kay Ray war das, ihm wurde ein Auftritt in Monheim oder so, wie auch immer, abgesagt vom dortigen Bürgermeister, und ein Vorwurf an ihn war unter anderem, er sei behindertenfeindlich oder sein Humor sei behindertenfeindlich. Und der Künstler selbst sagte, ich mache einfach Witze über alles, Behinderte werden da nicht ausgenommen, und jetzt von diesem konkreten Fall jetzt mal abgesehen. Ihre Meinung dazu scheint auch eher zu sein, wenn ich das richtig rausgehört habe, dass Nicht-Behinderte vielleicht nicht unbedingt Witze über Behinderte machen sollten. Oder auch Nicht-Türken nicht über Türken und so weiter.
Es kommt so ein bisschen drauf an, wie was sie sagen, glaube ich auch. Es ist jetzt sehr schwierig im einzelnen Fall. Man muss sich das halt anhören, was Kay Ray da jetzt genau gemacht hat.
Ja, ja, klar.
Ich kenne ihn so ein bisschen vom Typ her so. Ich glaube, ich wäre jemand, der ihm das nicht übel nimmt, weil er halt einfach selber auch eine sehr schräge Figur ist und mit Sicherheit auch selbst sehr viel auf Vorurteile trifft und so weiter, und das auch seine Art ist, das zu verarbeiten. Deswegen finde ich das okay. Man kann das aus diesem Beispiel, was Sie gerade genannt haben, ein bisschen raushören, dass da so ein bisschen Political Correctness drin ist. Sicherlich hätte man mir nicht abgesagt, wenn ich gesagt hätte, ich mache aber auch Witze über das Thema Behinderung. Ich mache ja nicht über behinderte Menschen Witze, sondern ich erzähle ja, was mir passiert. Und ich finde es eigentlich schade, ich hätte es nicht abgesagt. Ich finde es wichtig, dass man darüber redet. Kommt aber wirklich darauf an, wie der Kollege Kay Ray das dann auch letztendlich rüberbringt, ob man ihm das dann auch anmerkt, dass er eigentlich auf der Seite, ich sage jetzt mal, der Behinderten ist und nicht gegen die, auch wenn er Witze darüber macht. Man kann das natürlich immer wieder so im Programm einbringen, dass man ganz klar auch mal einen Spiegel vorhält und klar macht, ich bin ja eigentlich gar nicht gegen, aber indem ich euch das erzähle, könnt ihr mal sehen, wie schade es, wie unsicher wir mit diesem Thema umgehen.
Ja, zum Beispiel. Also er sagte meines Wissens grundsätzlich, ich mache halt über alles und jedes und jeden und jede Witze, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Und wenn ich da eine Gruppe, zum Beispiel die Behinderten, dann rausnehmen würde, dann wäre das quasi schon wieder eine Diskriminierung, weil ich sie rausnehmen würde. Weil ich mache ja eh über alles und jeden Witze. Gibt es für Sie Grenzen im Humor als Comedian auf der Bühne?
Ja, das Thema an Comedy und an Sachen, die man sprechen kann, ist halt so groß, dass man auf ganz bestimmte Sachen halt auch bewusst verzichten kann. Also ich persönlich zum Beispiel würde jetzt keine Witze über Religion machen, weil ich damit sehr vielen Leuten wehtun würde, was unnötig ist. Die würden aber über andere Sachen wieder sehr, sehr gerne und sehr viel lachen. Ich sehe das als unnötig. Genauso wie, ich würde zum Beispiel auch keine Witze jetzt über Menschen mit geistiger Behinderung machen, weil ich einfach gar keine Berührung damit habe. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, und auch nochmal zurückzukommen auf Kay Ray vielleicht. Ich glaube, dass wenn er das charmant rüberbringt, dass das völlig in Ordnung ist, weil Comedy muss auch barrierefrei sein. Man kann nicht immer nur sagen, man muss immer offen sein und locker, sondern man muss es halt auch mal so leben. Wenn man aber eher das Gefühl hat, der Künstler benutzt das, um halt, ja, ich sag mal, einen gewissen auch Erfolg zu haben und nutzt dieses Vehikel, ohne damit in irgendeiner Form eine Erfahrung oder auch eine Berührung zu haben, dann finde ich es wieder nicht in Ordnung, und so sehe ich das für mich auch selber. Also alles, wovon ich keine Ahnung habe, darüber möchte ich gar nicht reden, weil die Leute einfach merken, und ich glaube, das ist der Grund, warum meine Comedy gerade angenommen wird von den Leuten, ist, dass sie merken, dass da eine starke Authentizität ist und dass ich das, wovon ich rede, auch im Alltag lebe.
Was ist die blödeste Frage, die Sie als Rollstuhlfahrer jemals erhalten haben und vielleicht auch als Comedian aufgreifen?
Es gibt viele Klassiker. Ich habe da so eine Top 3, also sowas wie, Entschuldigung, da drüben auf der anderen Straßenseite ist auch ein Rollstuhlfahrer, kennen Sie sich, finde ich super. Darfst du betrunken Rollstuhl fahren, finde ich super. worum man immer sehr gut antworten kann, nee, die Polizei hält mich dann an und ich muss dann zu Fuß weiterlaufen. Das finde ich immer klasse. Aber meine absolute Lieblingsfrage, und das ist mir wirklich passiert, war in Köln in der Fußgängerzone.
In Köln, das kann ja gar nicht sein.
Das ist Wahnsinn, ja. Das ist typisch Kölner. Also es war so ein ganz, ganz offener, lustiger Jack. Also es war so ein kölscher Junge und der kam da so auf mich zu, der war älter, ne? Also der war irgendwie so um die 70, schätze ich den. Ich habe Schaufenster geguckt und der kam dann zu mir und hat gesagt, hör mal, mein Junge, ich habe dich von da drüben beobachtet. Du machst eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck. Hast du denn schon mal versucht zu laufen? Ja, super geiler Typ, mega. Ich hab ihm dann auch gesagt, ja, wissen Sie jetzt, wo Sie sagen, versuchen kann man es ja mal, ne? Also ich bin viel unterwegs mit meinem Beruf, ne? Vergisst man das manchmal, aber ne, und dann hat er auch gelacht über die Antwort und wir waren dann ganz locker miteinander, ne? Aber ich fand die Frage gleichzeitig, also eigentlich total doof, aber auch super sympathisch, weil es halt einfach, das ist wieder so ein gutes Beispiel, weil derjenige, der das gefragt hat, einfach diese Frage ernst gemeint und gelebt hat.
Tanchala rollt bei mir. Die Biografie eines Comedians, Basketballprofis und Models, das ist er nämlich auch gewesen, hat er ja zwischendurch erzählt, ist im Ullstein Verlag erschienen und ich bedanke mich sehr für das Corso-Gespräch.
Danke auch.